macht das schön? Besser, anders leben. Der Podcast mit Stolli.
Hey, ich bin Stolli, heute wieder mit Dr. Burkhard Jahn im Einsatz für eine neue Folge von Stolli und der Doc. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Heute geht es nicht primär um Vitalstoffe, sondern um Ernährung, um Lebensmittel. Hallo Herr Jahn, ich grüße Sie.
Ja, moin Frau Stoll, moin liebe Hörerinnen und Hörer. Und ich erlaube mir gleich am Anfang eine Korrektur. Natürlich geht es auch heute um Vitalstoffe, denn das, worüber wir reden, nämlich die Ernährung, die Makronährstoffe, um die soll es ja heute gehen, die sogenannten. Das ist ja das, was uns mit den Mikronährstoffen, also mit den Vitalstoffen versorgt. Also insofern geht es selbstverständlich auch heute um Vitalstoffe. Nur reden wir scheinbar eben über, ja, etwas anderes will ich gar nicht sagen, sondern wir nehmen das Thema größer, aber in Wahrheit sind wir voll bei den Vitalstoffen auch heute dabei.
Und ich habe schon gedacht, gleich kommt die Mohrrübe auf den Plan und meine Zitrone. Aber es ist egal, ich bin gespannt. Wir haben jetzt schon ein paar Mal halt auch gesagt, die Basis ist einfach tatsächlich eine gute Ernährung. Damit ist zum Beispiel gemeint, nicht andauernd Fastfood und immer nur Kuchen, sondern dass man halt tatsächlich auf viele Punkte achtet. Da werden Sie gleich sagen, was es ist. Kohlenhydrate, denke ich, Eiweiße, Fette. Ja, ich bin gespannt.
Ja, wir können ja vielleicht das, was Sie gerade gesagt haben, mal am Anfang gleich aufnehmen. Sie haben ja von Kuchen und anderen Schweinereien gesprochen. Sie haben das ein bisschen anders bezeichnet, aber das war ja gemeint. Ich bin ja zumindest in unserer Gegend mit dem Thema so ein bisschen bekannt und schreibe ja auch regelmäßig in der Zeitung eine Kolumne. Und ich weiß, dass es eine Reihe von Leuten gibt, die sagen, naja, der Jahn, der ist der Meinung, du darfst nie Schokolade essen, du darfst nie Kuchen essen und du darfst auch bloß keinen Alkohol trinken. Und das ist kompletter Unfug. Denn zu einem guten Leben, so will ich das mal nennen, gehört es natürlich auch, dass Sie mal ein Stück Kuchen in Ihrem Lieblingscafé essen dürfen. Wir haben hier in Wilhelmshaven, wo ich ja wohne, ein wunderbares Café. Da gehe ich hin und wieder mal hin und die machen für mich zumindest den besten Kuchen der Stadt. Und selbstverständlich esse ich da ein Stück Kuchen. Das gehört zu einem guten Leben dazu. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe noch nie Rotwein probiert. Auch das gehört zu einem guten Leben dazu. Die Frage ist, was essen Sie im Alltag? Was trinken Sie im Alltag? Also wenn Sie jeden Tag sich irgendwelche billige Schokolade reinpfeifen und das Frühstück beginnt mit dem Toastbrot, auf das Sie eine Schokocreme draufschmieren, das machen Sie jeden Tag, dann ist das ganz, ganz schlecht. Dann tun Sie Ihrem Körper etwas ganz, ganz Schlechtes. Wenn Sie aber mal einmal die Woche ein leckeres Stück Kuchen essen. Ich sage im Übrigen oft, Sünden müssen sich lohnen. Meine Mitarbeiterinnen kennen diesen Spruch. Also ich esse auch gerne mal etwas Süßes, nur es muss dann schon was Gutes sein. Also eine billige Schokolade würden Sie beispielsweise bei mir wahrscheinlich nicht sehen und einen billigen Rotwein würden Sie bei mir in meinem Glas wahrscheinlich auch eher nicht sehen. Also zu einem guten Leben gehört auch dazu, dass man sich etwas gönnen darf. Aber entscheidend ist eben, was Sie jeden Tag frühstücken, womit Sie Ihrem Körper morgens Power und Energie geben, denn Sie müssen ja jeden Tag Power und Energie haben. Jeder Tag ist sozusagen ein Marathonlauf für Sie. Völlig egal, ob Sie im Berufsleben stecken oder ob Sie als Großmutter oder Großvater unterwegs sind oder ob Sie irgendeinen Sportverein nebenberuflich oder nebenamtlich führen. Also Sie müssen jeden Tag sozusagen einen Marathonlauf hinlegen und das können Sie nur, wenn Ihr Körper entsprechend Energie hat. Sie haben ja, Frau Stoll, vorhin von Kohlenhydraten und Fetten und Eiweiß hatten Sie, glaube ich, auch schon mit genannt gesprochen. Wir können es ja in der Tat mal so aufteilen. Es gibt drei Makronährstoffe. Das sind die sogenannten großen Nährstoffe, die Vitalstoffe, über die wir sonst reden. Das sind die Mikronährstoffe, die kleinen. Und heute sprechen wir also über die Makronährstoffe. Und da gibt es nur drei Gruppen. Die Kohlenhydrate, die Fette und die Eiweiße. Zu den Kohlenhydraten gehören beispielsweise Kartoffeln, Reis, Nudeln, Obst, Zucker im Übrigen auch. Fette haben wir in den Ölen, im Käse ist Fett drin, im Joghurt, in Quark ist Fett drin. Und die Eiweiße sind auch Joghurt, Quark, sicherlich auch in toten Tieren. Vielleicht reden wir darüber ja nachher auch noch drüber. Ich bin ja bekennender Vegetarier. Das ist so grob gefasst, sind das die drei großen Nährstoffgruppen. Und die durchschnittliche deutsche Ernährung setzt sich hauptsächlich aus den Kohlenhydraten zusammen. Und das ist eigentlich, zumindest nach meiner Einschätzung, von den drei Nährstoffgruppen, die am wenigsten wichtige oder die, also nee, das kann man so gar nicht sagen, weil Zucker gehört ja zu den Kohlenhydraten, ganz wichtig ist für die Energie, aber unser Körper kann sich den Zucker selber bilden. Also wir müssen keine Kohlenhydrate essen. Wie gesagt, der Zucker, den wir für die Energie brauchen, ist, wenn Sie so wollen, der kleinste Baustein der Kohlenhydrate. aber den müssen wir, also wir müssen keine Kohlenhydrate essen, wir müssen keinen Zucker essen, das kann unser Körper alleine bauen, aber wir müssen Fette essen, wir müssen Eiweiße essen. Wenn wir das nicht tun, geht unser Körper zugrunde. Frau Stoll, ich habe jetzt einen so langen Monolog gehalten, ich kann das gerne weitermachen, aber Sie dürfen auch gerne einfach einhaken.
Sie waren so im Redefluss, weil natürlich, ich habe mir schon wieder meine Fragen notiert. Das finde ich total spannend, dass Sie sagen, wir müssen eigentlich gar keine Kohlenhydrate essen, weil ich habe dann auch durchaus das ein oder andere auch mal so eine Low-Carb-Diät probiert, also auf Kohlenhydrate verzichtet und natürlich ist es auch immer der innere Schweinehund, natürlich ist es auch ganz oft der Kopf, aber ich habe immer nur gedacht, so, ich habe so einen Drang. Ich möchte jetzt, dabei meine ich jetzt gar nicht irgendwie nur ein Toastbrot, aber ich habe Bock auf ein Vollkornbrot, also irgendwie Kohlenhydrate, ich möchte sie unbedingt haben. Aber das finde ich total interessant, dass Sie sagen, das brauchen wir eigentlich gar nicht. Also
genau, eigentlich müssen wir keine Kohlenhydrate essen. Es gibt eine sogenannte ketogene Ernährung, die in manchen Situationen sinnvoll ist, also beispielsweise für Krebspatienten in der Chemotherapie ist eine ketogene Ernährung eine ausgesprochen sinnvolle Ernährung. Menschen, die abnehmen wollen, sich mit dem Thema beschäftigen, sind mit Sicherheit auch schon über den Begriff gestolpert. Eine ketogene Ernährung ist ja eine Ernährung, die versucht, zumindest völlig ohne Kohlenhydrate auszukommen. Etwas vereinfacht gesagt, der Begriff ketogen ist letztendlich ein Begriff, der aus der Biochemie kommt. Er hat etwas mit sogenannten Ketonkörpern zu tun, aber das nur am Rande. Also in der Tat müssen wir keine Kohlenhydrate essen, aber tatsächlich sind die Kohlenhydrate, zumindest schätze ich das so ein, und wenn Sie mal durch den Supermarkt gehen, werden Sie das bestätigt sehen, sind die Kohlenhydrate eigentlich der Baustein, von dem wir am meisten essen. Die Eiweiße, das ist ja so mein persönlicher Favorit, die Eiweiße sind ganz wichtig für die Muskeln, fürs Immunsystem. Und nach meiner Erfahrung haben viele Menschen Probleme, genügend Eiweiße zu sich zu nehmen. Ja, Punkt. Und die Fette sind natürlich auch ganz wichtig. Die Fette haben ja Jahre oder Jahrzehnte lang einen schlechten Ruf gehabt. Wir wissen heute, dass viele Fette nicht nur nicht schlecht, sondern sogar ziemlich gut sind. Da werden wir vielleicht eher auch noch drüber sprechen. Die Omega-3-Fette, die wir unbedingt brauchen, die Entzündungen blockieren, was wiederum ganz wichtig ist, weil praktisch alle chronischen Krankheiten, also Krebs, Demenz, das Altern selbst, was ja auch als Krankheit verstanden wird, auch Herzinfarkt, was ja letztendlich auch eine chronische Krankheit ist, wenn man so möchte. Also alle chronischen Krankheiten sind die Folge von jahrelangen Entzündungsprozessen. Und die Omega-3-Fette, die wir beispielsweise im fetten Seefisch haben oder die sich sehr super durch Algenölkapseln zuführen können. Ich nehme jeden Tag Algenölkapseln. Die Omega-3-Fette blockieren eben Entzündungsprozesse, sind also etwas ganz, ganz, ein ganz wertvolles Fett. Ein anderes Fett, auf das ich total stehe, ist im Olivenöl. Das ist jetzt kein Omega-3-Fett, das ist, sagen wir mal, chemisch oder biochemisch ein bisschen anders aufgebautes Fett. Es ist ein einfach ungesättigtes Fett, aber das Olivenöl ist ein total gutes Fett, was Sie also gerade, wenn Sie mit Blutdruck zu tun haben, wenn Sie mit Gefäßen überhaupt zu tun haben, wenn Sie möglicherweise schon einen Herzinfarkt hatten oder in Ihrer Familie Schlaganfall vorhanden ist und Sie die Sorge haben, möglicherweise auch irgendwann mal einen Schlaganfall zu bekommen, dann sollten Sie sich angewöhnen, jeden Tag mindestens einen Esslöffel Olivenöl zu sich zu nehmen. Gibt es auch Studien zu im Übrigen. Also Olivenöl ist wahnsinnig gut für die Elastizität unserer Blutgefäße, ist ja auch ein Fett, nicht? Deswegen erzähle ich das, weil die Fette eben, wie gesagt, jahrelang oder jahrzehntelang einen ziemlich schlechten Ruf hatten, zu Unrecht. Und mittlerweile kann man auch sagen, dass die gesättigten Fette, die Sie im Joghurt, im Quark und im Käse finden, die sind eigentlich freigesprochen mittlerweile. Früher hat man ja gesagt, um Gottes Willen, das sind also ganz furchtbare Fette, die kleistern in die Adern zu. Und heute kann man sagen, gibt keine Studie, die das wirklich belegt. Also auch die Fette sind gut. Es gibt zwei Fettgruppen, die großer Mist sind. Das sind einmal die gehärteten Fette, die sogenannten Transfette, die beispielsweise beim Frittieren entstehen. Das sind wirklich ganz, ganz schlechte Fette. Also Frittiertes sollten Sie, wenn irgend möglich, meiden. Das ist ganz großer Käse. Und die Omega-6-Fette. Ich habe ja gerade schon von den Omega-3-Fetten gesprochen. Das sind genau genommen, wenn Sie so wollen, zwei gegensätzliche Brüder, Bad Guy und Good Guy. Also Omega-3-Fette ist Good Guy, Omega-6-Fette sind Bad Guys, und die Omega-6-Fette machen auch ziemlich genau das Gegenteil von den Omega-3-Fetten. Ich habe ja gesagt, die Omega-3-Fette blockieren Entzündung, senken im Übrigen auch etwas den Blutdruck, sind übrigens super gut fürs Gehirn, die Omega-3-Fette. Nochmal Stichwort fetter Seefisch, oder wenn Sie, so wie ich, ungerne totes Tier essen, besorgen sich ein gutes Algenölpräparat. So, und der Bad Guy, also die Omega-6-Fette, der Gegenspieler, die machen das Gegenteil. Die steigern den Blutdruck und die fördern Entzündung. Und ich hatte ja vorhin gesagt, dass praktisch jede chronische Krankheit die Folge von Jahrzehnten oder Jahre oder jahrzehntelangen kleinen Entzündungsprozessen, sogenannter Silent Inflammations, ist. Und die Omega-6-Fette befeuern das. Das ist natürlich die spannende Frage, wo sind die drin? Besonders im Sonnenblumenöl. Das ist der Hauptlieferant für Omega-6-Fette. Und Sonnenblumenöl, das ist ein Fett, das sollten Sie aus Ihrem Haushalt unbedingt eliminieren. Sonnenblumenöl hat etwa 115 Mal so viel Omega-6-Fette wie Omega-3-Fette. Und Omega-6-Fette befeuern die Entzündungsfeuerchen in unserem Körper, die Omega-3-Fette blockieren sie. Und wenn Sie sich vorstellen, dass Sonnenblumenöl 115 Mal so viel Omega-6 wie Omega-3-Fette hat, dann haben Sie eine Vorstellung, was das für ein schlechtes Öl ist.
Ich finde das total spannend. Sie haben jetzt schon ganz viele Informationen zu den Fetten gegeben. Aber das ist ja, sage ich mal, bei der Ernährung, also Fette ist ja eigentlich eher ein kleiner Teil. Vielleicht sollten wir auf das Thema Eiweiß dann und die Kohlenhydrate, weil wenn Sie sagen, Kohlenhydrate brauchen wir ja eigentlich gar nicht unbedingt, aber wenn wir Kohlenhydrate zu uns nehmen, welche dann bitte?
Ja, will ich gerne was zu sagen. Ich mache aber noch mal einen Schritt zurück, weil ich weiß, dass das Thema Öle für viele total spannend ist. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz bei den Ölen bleiben. Also ich habe ja als gute Öle, als ein Superöl, also mein absoluter Ölfavorit, habe ich ja das Olivenöl beschrieben und das Sonnenblumenöl sozusagen als das genaue Gegenteil. Also genaues Gegenteil im Sinne von, das sollten Sie echt nicht verwenden, das Sonnenblumenöl. Und gibt es ja noch mehr Öle, die so im allgemeinen ja, Haushaltsbetrieb oder im täglichen Haushaltsgebrauch sind. Wir können hier mal ganz kurz durchgehen. Rapsöl, das ist okay. Rapsöl können Sie guten Gewissens nehmen. Ist jetzt nicht so ein Superöl wie Olivenöl, enthält auch Omega-6 und Omega-3-Fette im Übrigen. Also Olivenöl enthält übrigens keine, weder Omega-3 noch Omega-6-Fette, ist schlichtweg eine andere Fettgruppe. Aber Rapsöl enthält sowohl Omega-6 als auch Omega-3-Fette, enthält auch etwas mehr Omega-6 als Omega-3-Fette, ist aber okay. Also Rapsöl ist okay, man kann mit Rapsöl auch braten. Also das ist auch ein gutes Öl. Kokosöl, was ja genau genommen bei unserer Zimmertemperatur fest ist, heißt deswegen Öl, weil es flüssig wird, sobald es ein bisschen wärmer ist. Wenn Sie mal Kokosöl in den Mund nehmen, wird es sofort flüssig, das merken Sie. Wenn Sie es im Glas kaufen, ist es in der Regel fest. Also bei unserer Zimmertemperatur ist es fest, dann ist sozusagen Kokosfett. Aber Kokosfett oder Kokosöl ist auch ein gutes Fett. Im Übrigen von der chemischen Struktur her wieder anders. Es ist ein gesättigtes Fett, aber eben auch ein sehr, sehr gutes Fett. So, und dann gibt es noch das Leinöl. Da sind ja viele totale Fans von. Das Leinöl ist ein recht sensibles Öl, das Hitze schlecht verträgt und Helligkeit schlecht verträgt. Das ist ein Omega-3-Fett und jetzt denkt man ja eigentlich, das ist total super. Das Leinöl ist aber leider ein Omega-3-Fett, was diese positiven Eigenschaften, die ich dem fetten Seefisch zugeschrieben habe, das hat das Leinöl nicht. Das ist ein Omega-3-Fett, was sozusagen in der Entwicklungsstufe ein bisschen vorher steht. Die Fachbegriffe sind EPA und DHA, das können Sie, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, auch wieder vergessen, wenn Sie wollen, aber EPA und DHA, das sind die Fette, die Omega-3-Fette, die wirklich die positiven Wirkungen haben, die im Algenöl sind, die im fetten Seefisch sind, die natürlich auch im, wenn Sie Fischölkapseln kaufen, da haben Sie die auch drin. Und das Leinöl, was eben auch ein Omega-3-Fett ist, enthält eben kein EPA und DHA, sondern sozusagen eine Vorstufe. Und nun kann sozusagen die Entwicklungsstufe weitergehen zu EPA und DHA, aber das macht es nur zu einem sehr kleinen Teil. Deswegen ist Leinöl kein schlechtes Öl, es ist mit Sicherheit nichts, was irgendwelche Probleme bei Ihnen verursacht, also völlig anders als Sonnenblumenöl, aber es hat eben nicht diese positiven Wirkungen, die man Ihnen zuschreibt. Sie können, lange Rede, kurzer Sinn, Sie können darauf getrost verzichten, auf das Leinöl, es schmeckt eh nicht.
Stimmt, es hat einen intensiven Geschmack, da haben Sie recht, ja. Ich habe überlegt, welche Öle es noch geben könnte, irgendwelche nussigen Öle, die wir denen noch erwähnen.
Ja, es gibt noch so Walnussöl und solche Öle, die spielen für mich keine Rolle, ehrlich gesagt. Also die wirklich wesentlichen Öle, die nach meiner Einschätzung auch eine weite Verbreitung haben, die haben wir, glaube ich, erwähnt. Ja, und wenn ich es nochmal sagen darf, mach gerne nochmal ein dickes Ausrufezeichen, finde das Olivenöl, weil ich da wirklich ein großer Fan von bin. Olivenöl, es kommt bei mir also morgens ein großes Glas mit rote Beete, also da kommt ein guter Schuss Olivenöl unten rein, das ist immer mindestens ein Esslöffel, dann kommt ein guter Teil rote Beetesaft oben drauf und ganz oben noch ein Schuss Möhrensaft, weil rote Beete ja so ein bisschen wie eingeschlafene Füße schmeckt. Olivenöl habe ich jeden Tag also wirklich in einer großen Menge und das sollten Sie sich, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, echt angewöhnen, insbesondere wenn Sie Probleme mit Blutgefäßen haben, Bluthochdruck, Herzinfarkt, Schlaganfall oder Herzinfarktrisiko, weil Oma und Opa hatten das auch schon und Papa, Mama möglicherweise auch. Punkt.
Gut, ich denke tatsächlich, die Öle haben wir und auf was man auch verzichten sollte. Dann hätte ich jetzt ganz gerne doch tatsächlich den Tipp, welche Eiweiße sind für uns
gut. Sie hatten, Frau Stoll, wenn ich weiß nicht, bin ich jetzt ein fiesen Möpp heute, aber Sie hatten eigentlich die Kohlenhydrate. Sie wollten was über Kohlenhydrate wissen.
Und ja, Moment, gesagt, ich erzähle, da, Ich war total begeistert, als ich gehört habe, Silvia, das ist wahrscheinlich was bei dir im Kopf. Also wenn du wieder so eine Low-Carb-Geschichte machst, dann kannst du deinem Körper sagen, nein, 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 du brauchst diese Kohlenhydrate gar nicht. Also es fehlt dir gar nichts. Mach so weiter, tu deinen Muskeln etwas Gutes, ernähre dich ein bisschen eiweißreicher und alles ist Bombe. Du siehst super aus, wenn endlich die Sonne scheint und du den Badeanzug anziehen kannst und die Kohlenhydrate kannst du schön ignorieren. Also von daher, nein, ich habe keine Reihenfolge. Ich fände es irgendwie schön, wenn wir alles ansprechen können. Nur ich habe gedacht, die Fette sind eigentlich der kleinste Teil. Und Kohlenhydrate habe ich wirklich ganz groß aufgebauscht, weil ich immer so an diese Ernährungspyramide denke, die ich als kleines Kind in der Schule halt schon gesehen und gelernt habe. Und da war ja immer dick, Brot und so weiter und so fort. Aber ich habe nur gedacht, wenn wir uns darauf gar nicht so konzentrieren müssen, dann ist doch Eiweiß toll. Muskeln, ich denke wieder an straffe Haut. Sie merken, ich versuche immer sofort das Positive damit zu verbinden. Wir können aber auch mit Kohlenhydraten weitermachen.
Dann lass uns ruhig nochmal über die Kohlenhydrate reden, weil die Kohlenhydrate sind schon ein Riesenthema, weil man sie eben durchaus auch kritisch bewerten muss. In der Tat ist es ja so, ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, dass die Kohlenhydrate wahrscheinlich, ich kenne da keine Zahlen zu, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich richtig liege, die Kohlenhydrate sind der Makronährstoff, den die Deutschen am meisten essen, wahrscheinlich sogar weit überwiegend. Und wenn man jetzt von einem relativ hohen Kohlenhydratkonsum auf, ja, null ist ja fast nicht möglich, aber auf einen sehr niedrigen runterfahren will, dann ist das schwierig. Warum? Weil der Menschen Gewohnheitstier ist. Ja? Und wenn sie eben jeden Tag ihr Brot essen, was ja übrigens auch lecker ist, und da es vielleicht sogar gewöhnt sind, sowas wie Marmelade morgens drauf zu machen, und dann sagen sie auf einmal, jetzt haben sie bei dem Jan gehört, dass Kohlenhydrate eigentlich gar nicht notwendig sind und vielleicht ja einige auch gar nicht so gut, und sie versuchen die jetzt nahezu völlig rauszunehmen, frühstücken meinetwegen morgens die Vollkornhaferflocken mit dem Quark und Joghurt und machen da vielleicht noch ein Eiweißpulver rein und so weiter. Ja, Haferflocken sind natürlich auch Kohlenhydrate, sind nun halt ein gutes Kohlenhydrat. Wir können es auch gleich nochmal differenzieren. Aber nichtsdestotrotz, wenn Sie da sozusagen umschalten, dann haben Sie das Gefühl, hey, mir fehlt irgendwas. Ja, weil der Mensch ist, wie gesagt, ein Gewohnheitstier und die Kohlenhydrate lassen ja den Blutzucker ansteigen. So, und das macht natürlich auch was mit unserem Körper, ein hoher Zucker. Der macht euphorisch, der gibt auch subjektiv das Gefühl, ich werde aktiv, ich bin aktiv. Nur, wenn Sie eben sehr einfache Kohlenhydrate essen, wenn Sie meinetwegen eine Cola trinken auf leeren Magen, dann geht der, also in der Cola ist ja massiv Zucker drin, massiv, ja. Und wenn Sie die auf leeren Magen trinken, das machen Sie ja logischerweise, also man trinkt ja über den Mund, dann geht die Cola in die Speiseröhre, in den Magen und dann in den Dünndarm und vom Dünndarm aus ins Blut. Es geht natürlich dann der Zucker vor allem ins Blut. Und wenn der Zucker aus der Cola ins Blut geht, sozusagen ungebremst, also die Cola ist ja innerhalb von Sekunden im Magen bzw. im Dünndarm, dann geht der Zucker praktisch ungebremst ins Blut und jetzt richtig hoch. Und dann passiert Folgendes, der fällt wieder ab. Der geht also richtig hoch. Man kann sich das vorstellen wie so ein, fast wie so eine Dreiecksspitze, wie eine Pyramide. Es geht also hoch, dann ist die Spitze erreicht und dann fällt dieser Blutzucker dramatisch wieder ab. Das heißt, man hat also diesen hohen Zucker. Wenn die Spitze da ist, hat man das Gefühl, wow, es geht mir super, ich bin total motiviert. Also man dreht fast hoch. So, und wenn der dann abfällt, dann passiert das Gegenteil. Man fällt sozusagen in ein Loch. Was hat man dann für ein Gefühl? Ich brauche Zucker. Ja. Ich habe übrigens früher häufiger Kinder mit ADHS gehabt. Ich fand es immer total spannend. Es kam witzigerweise, kamen nicht die Kinder als Patienten zu mir, es kamen in der Regel die Mütter. Auch nicht die Väter, es kamen die Mütter. Warum das so ist, weiß ich nicht, es kamen die Mütter. So, und dann haben wir also darüber gesprochen. Und dann war immer eine Frage, wie ist denn mit dem Zuckerkonsum ihres Kindes? Und dann haben wir den Zuckerkonsum rausgenommen, das haben wir mit den Müttern besprochen. Und dann hat das zu Hause, denke ich, auch ganz gut geklappt. Und dann kamen die Mütter irgendwann wieder und haben mir gesagt, mein Kind ist sofort besser geworden. Sofort. Jetzt muss ich der Seriosität wegen sagen, nicht jedes ADHS-Kind ist sozusagen Zuckerkind. Ja, das habe ich nicht gesagt. Aber es lohnt, gerade bei ADHS oder überhaupt, wenn man so das Gefühl hat, ich bin Zappelphilipp oder mein Kind ist ein Zappelphilipp, lohnt es wirklich, den Zucker mal rauszunehmen aus der Ernährung. Es kann sein, dass sie eine Überraschung erleben und das Kind wird auf einmal besser. Und dann haben diese Mütter mir im Übrigen weiter gesagt, also das Kind wird sofort besser. Und ich merke auch, wenn mein Kind wieder mehr Zucker gegessen hat, es wird unruhiger. Und das ist genau das Ergebnis von dem, was ich beschrieben habe, mit diesem irren Anstieg und dem ebenso dramatischen Wiederabfall. Wenn der Zucker abfällt, habe ich eben das Gefühl, ich brauche Nachschub. Ich falle in ein Loch. Ich werde müde. So, und dann esse ich halt wieder Zucker oder trinke meinetwegen Zucker und dann geht der wieder hoch und fällt wieder ab. Und so habe ich das dann eben den ganzen Tag. Und das macht natürlich, ja, wenn Sie so wollen, eine Abhängigkeit. Also Zucker macht abhängig, kann man etwas vereinfacht sagen. So, jetzt habe ich ehrlich gesagt Ihre Frage vergessen. Ich habe schon wieder Monolog gehalten.
Aber ich finde es total interessant, deswegen grätsche ich nicht rein. Und ich muss auch gestehen, nein, ich habe einfach gesagt, ich habe keine Reihenfolge. Natürlich können wir gerne über Kohlenhydrate sprechen. Und Sie sagten nur, dass ganz, ganz, ganz viele Menschen halt tagtäglich ganz, ganz, ganz viele Kohlenhydrate essen. Und dass es deswegen wichtig ist, dass wir darüber sprechen, weil es natürlich gute gibt, aber auch nicht so gute. So,
ich hatte genau, das ist ein gutes Stichwort, genau. Da, wir können ja genau an der Stelle können wir weitermachen. Wir haben ja gerade von den schlechten genau genommen gesprochen. Ich bin ja von Kohlenhydrat auf Zucker gekommen, was ja auch richtig ist, denn der Zucker gehört zu den Kohlenhydraten und der ist, sage ich jetzt mal etwas vereinfacht, das schlechteste Kohlenhydrat. Das ist natürlich, muss ich so ein bisschen einschränkend sagen, alles relativ vereinfacht, was ich sage. Denn der Zucker ist auf der anderen Seite etwas, was wir als Energie brauchen. Also ohne Zucker können wir nicht leben, nur wir müssen ihn halt nicht essen. Unser Körper ist in der Lage, ihn zu bilden aus Fetten und aus Eiweißen. Also wir müssen ihn nicht essen, aber wir brauchen halt für unsere Energie, brauchen halt Zucker. So, nur, wenn Sie jetzt eben puren Zucker essen, haben Sie eben genau diesen Anstieg und diesen Abfall, den ich gerade gesagt habe. Es gibt natürlich auch Kohlenhydrate, die haben das in deutlich geringerer Form. Also ich habe ja gesagt, wenn Sie ein Kohlenhydrat essen, stellen Sie sich das ruhig ganz plastisch vor, Mund, Speiseröhre ist hinter dem Brustbein, dann Magen, im Oberbauch und dann Dünndarm und dann geht das Kohlenhydrat sozusagen ins Blut. Wir hatten ja vorhin die Cola, bei der eben der Zucker aus der Cola dramatisch schnell ins Blut geht und dramatisch schnell ansteigt. Jetzt nehmen wir mal ein Kohlenhydrat, das gut verarbeitet ist. Nehmen wir meinetwegen mal Vollkornreis. So, den essen Sie zum Mittagessen mit ein bisschen Gemüse dabei und als Eiweißquelle haben Sie meinetwegen eine vegane Wurst. Es gibt übrigens super leckere vegane Würste, wenn ich das auch nochmal sagen darf. Da hat sich echt was entwickelt und wie gesagt, als Eiweißquelle nehmen Sie eine vegane Wurst dazu. Und das ist jetzt Ihr Mittagessen. So, jetzt haben Sie also wieder das Kohlenhydrat im Vollkornreis. Essen Sie natürlich über den gleichen Weg. Mund, Speiseröhre, Magen, Dünndarm. Und der Vollkornreis wird auch zu Zucker verarbeitet auf diesem Weg in den Dünndarm und geht dann eben auch ins Blut. Nur diesmal ist die Kurve, also dieser Anstieg, der Blutzuckeranstieg, deutlich verlangsamt, weil dieser Prozess, den der Vollkornreis vom Mund bis in den Dünndarm braucht, deutlich mehr Zeit beansprucht. Sie müssen den Vollkornreis im Mund ordentlich kauen. Den können Sie nicht einfach so runterschlucken. Die Cola konnten Sie einfach so runterschlucken. Bei dem Vollkornreis müssen Sie arbeiten. Sie müssen im Mund arbeiten, dann muss im Magen gearbeitet werden. Bis der Vollkornreis im Dünndarm und dann im Blut ist, vergeht deutlich mehr Zeit und entsprechend ist eben auch der Blutzuckeranstieg deutlich geringer. Hier haben wir es also mit einem deutlich besseren Kohlenhydrat zu tun. Man kann also etwas vereinfacht sagen, gute Kohlenhydrate sind Kohlenhydrate, die den Blutzuckerspiegel langsam ansteigen lassen. Schlechte Kohlenhydrate sind solche, die den Blutzuckerspiegel rasend schnell ansteigen lassen. Und gutes Kohlenhydrat, wenn ich das mal sage, darf es beispielsweise auch ein Vollkornbrot. Nochmal Schritt zurück. Sie müssen keine Kohlenhydrate essen. Sie dürfen natürlich welche essen. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich esse keine Kohlenhydrate. Ja, wir hatten ja vorhin mal den Begriff der ketogenen Ernährung. Das ist eine Ernährung, die zumindest versucht, komplett auf Kohlenhydrate zu verzichten. Aber natürlich dürfen Sie Kohlenhydrate essen. Ich hatte ja als Beispiel beim Frühstück gerade auch gesagt, Haferflocken mit Joghurt oder Quark morgens. Haferflocken sind ja auch ein Kohlenhydrat. Das ist ein super Frühstück. Ich sage es gern nochmal. Ich hatte es ja am Anfang schon mal gesagt, bei alledem heißt das natürlich nicht, dass Sie nicht auch mal ein Brötchen mit Marmelade essen dürfen. Entscheidend ist, dass Sie im Optimalfall jeden Tag, jeden Morgen, jeden Mittag und jeden Abend vernünftig essen, Ihren Körper mit guten Nährstoffen versorgen. Ihr Körper ist das Wichtigste, was Sie haben. Und das, was Sie sozusagen oben reinstecken und essen, entscheidet wesentlich mit darüber, wie gesund oder wie krank Sie leben und in welchem Zustand Sie wie alt werden, entscheidet wesentlich darüber. Also Sie sollten wirklich, lieber Hörerinnen und lieber Hörer, und ich sage das wirklich ganz ernst und ich bemühe mich auch eine ernste Tonlage dabei zu haben, weil es mir wirklich wichtig ist, Sie sollten darauf achten, jeden Tag, im Englischen heißt das every single day, das finde ich immer ganz schön, every single day, jeden Tag ein gutes Frühstück zu essen, ein gutes Mittagessen, ein gutes Abendessen. Und trotzdem dürfen Sie natürlich natürlich auch mal ein Stück Kuchen essen. Sie dürfen auch mal ein Brötchen mit Marmelade essen. Wenn Sie das mal machen, macht das überhaupt nichts. Und wie gesagt, auch mal ein Glas Rotwein oder meinetwegen auch mal 3 oder 4 Gläser Rotwein oder meinetwegen auch 2, 3 Flaschen Bier jetzt zur Europameisterschaft oder was weiß ich oder auch mal ein Whisky. Das ist überhaupt keine Frage. Das macht die Sache nicht kaputt. Nur entscheidend ist, was Sie eben jeden Tag tun, womit Sie Ihren Körper jeden Tag versorgen. Und dann gehört zu einem guten Leben auch dazu, dass Sie mal kleine Sünden sich erlauben und die mit einem guten Gewissen. So, Punkt.
Ja, das sind ganz, ganz viele Informationen. Ich fand das schon wieder super spannend. Ich würde sagen, wir machen erstmal hier einen Cut, damit man das alles verdauen kann. Und was halten Sie davon, wenn wir das in der nächsten Folge nochmal aufnehmen? Die Eiweiße haben wir noch gar nicht angesprochen. Und vielleicht gibt es ja sogar den einen oder anderen Tipp nochmal. Sie haben das Frühstück schon erwähnt mit den Haferflocken und mit dem Eiweiß. Aber vielleicht gibt es dann auch nochmal eine gute Geschichte fürs Mittagessen. Vor allem, ich finde, da sollten wir auch unbedingt nochmal drüber reden. Sie sagen selber, Sie sind Vegetarier. Ich bin es nicht. Das heißt, mich interessiert halt auch eine gute, gesunde Fleischvariante. Das heißt, wir machen vielleicht für heute einen Cut und sagen, Fortsetzung folgt.
Genau, und ich will auch gerne beim nächsten Mal nochmal erzählen, warum ich eigentlich Vegetarier bin. Es spricht aus meiner Sicht wirklich vieles dafür, keine toten Tiere zu essen oder überhaupt keine Tiere zu essen. Und vielleicht können wir beim nächsten Mal auch nochmal über das Thema Bio-Lebensmittel sprechen. Auch ein wichtiges Thema. Ich bin durchaus ein Fan von Bio-Lebensmitteln. Also wir sollten es unbedingt beim nächsten Mal nochmal aufnehmen. Ja, und ich erlaube mir jetzt übrigens auch einfach nochmal den Hinweis, ich habe zu dem Thema 2 Bücher geschrieben. Das eine Buch ist mittlerweile 9 Jahre alt. Das dicke Ende heißt das. Da geht es darum, wie Sie abnehmen können. Und das zweite Buch, das heißt Der gesunde Mensch. Da steht eigentlich alles zu einem gesunden Leben drin. Und ich habe ja vorhin erzählt, ich schreibe regelmäßig, ich glaube, ich habe das vorhin erzählt, eine Gesundheitskolumne für die Nordwestzeitung aus Oldenburg. Und bei mir geht es ganz, ganz viel um Ernährung, um Essen und auch um Vitalstoffe. Und diese Gesundheitskolumne lege ich immer danach, wenn die erschienen ist, auf meiner Webseite ab, also auf meiner Internetseite. Und wenn Sie Lust haben, da mal durchzustöbern, lade ich Sie herzlich ein, www.dr.burkhardt-jahn.de. So, Punkt. Von meiner Seite aus war es das für heute, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Frau Stoll. Und ich sehe schon, wir haben noch ein bisschen Themen fürs nächste Mal.
Oh ja, die Themen gehen uns noch lange nicht aus. Aber bis hierhin erstmal vielen lieben Dank. Das war schon wieder sehr informativ. Dankeschön.
Alles Gute.
Tschüss.